Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freud und Wonne aus jeder Brust, o Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. O Lieb, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken auf jenen Höhen. Diese Zeilen passen wunderbar zum Start in diesen Tag und in den neuen Monat. Das war nämlich ein Ausschnitt aus dem Mailied. Das Gedicht hat Johann Wolfgang von Goethe vor über 200 Jahren geschrieben. Dass ich es euch heute am 1. Mai vortragen kann, das verdanken wir dem Mann, um den sich unsere Sendung dreht. Und damit erst einmal guten Morgen, ich bin Tim. Ich nehme euch mit auf eine Kakadu-Reise. Während ich euch gerade hier aus diesem alten dicken Buch vorgelesen habe, bin ich durch die Altstadt in Mainz geschlendert. Hier hat nämlich der Mann gelebt, der ganz viel für Bücher und den Buchdruck getan hat. Damit hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass sich auch heute noch jeder über die Gedichte von Goethe freuen kann. Gedruckt und festgehalten in Büchern wurden sie über die vielen, vielen Jahre bewahrt. Und natürlich nicht nur die Werke von Goethe, sondern auch unendlich viele andere. Ein riesiger Schatz. Johannes Gutenberg heißt der Mann. Sein Verdienst ist es, dass überall Bücher in großen Mengen verbreitet wurden. In diesem Jahr wird besonders an Gutenberg gedacht, denn vor 550 Jahren ist der weltberühmte Erfinder gestorben. Heute bekommen wir gemeinsam raus, was er sich eigentlich genau ausgedacht hat und wie das die Welt verändert hat. Ich bin jetzt am Gutenberg-Museum angekommen, direkt gegenüber vom Mainzer Dom. Und hier bin ich verabredet mit Schülerinnen und Schülern von der Dr. Martin Luther King Schule. Das heißt, ganz genau mit der 4B bin ich verabredet. Hallo zusammen.
Hallo.
Ihr könnt mir gerade mal direkt helfen, damit jeder auch genau weiß, wie es hier eigentlich aussieht vor dem Gutenberg-Museum. Beschreibt doch mal, was man hier alles sehen kann.
Vor dem Eingang ist eine große Bibel, die ist aus Stein.
Kurz vor dem Eingang sieht man auch noch eine große Statue mit einem Kopf vom Gutenberg.
Also der ist halt groß und aus Stein und hat einen Bart, eine große Nase, wie jeder Mensch zwei Augen und zwei Ohren.
Das ist gut, dass er zwei Augen hat. Das ist ja wichtig. Er hatte ja viel mit Lesen zu tun. Das werden wir gleich noch erfahren. Bevor wir jetzt das Museum besichtigen und bevor wir in das Leben von Johannes Gutenberg eintauchen, lernen wir seine Heimatstadt kennen, Mainz, in das uns unsere Kakadu-Reise heute geführt hat.
Die Glocken des St. Martin läuteten vor über 1000 Jahren das erste Mal, als der gewaltige Mainzer Dom eingeweiht wurde. Allerdings brannte er schon einen Tag danach ab und insgesamt zerstörten 7-mal die Flammen die mächtige Kirche. In diesem Dom wurden deutsche Könige gekrönt.
Ich bin der Bücherwurm Heinz und fress mich gerade durch Geschichtsbücher über Mainz. Köstlich.
Die Kelten besiedelten als Erste das Gebiet um Mainz und nannten es nach einem ihrer Götter Morgon, der Große. Die Geschichte von Mainz begann aber eigentlich vor über 2000 Jahren mit den Römern. Aus einem Militärlager entstand eine Stadt.
Morgon Tiacum.
So wurde sie genannt und gehörte mehrere hundert Jahre zum Römischen Reich. Erzbischof Bonifatius spielte eine besondere Rolle bei der Verbreitung des christlichen Glaubens über die Stadt Mainz hinaus. Mainz selbst wurde Bischofsstadt. Im Mittelalter entwickelte sich Mainz zu einer freien Stadt, in der die Bürger bestimmte Rechte hatten und in Frieden lebten. In dieser Zeit blühten Handel und Wirtschaft auf. Fast 500 Jahre später wurde Mainz von den Franzosen erobert. Sie errichteten die Mainzer Republik. Im 19. Jahrhundert gehörte Mainz zum Großherzogtum Hessen. Die Stadt trug im Laufe ihrer Geschichte viele Namen, wie zum Beispiel Menz oder Menze.
Mainz ist die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz und Mainz liegt am Rhein, ganz in der Nähe der Stadt Wiesbaden in Hessen. In Mainz leben ca. 200.000 Menschen und die Mainzelmännchen. Wenn in Mainz geredet wird, dann ist das Mainzer Gebabbel. Und Mainz hat eine Fußballmannschaft, der heißt Mainz 05. Und die spielt in der ersten Bundesliga.
Tor! Mainz 05, meine Stadt, mein Verein. Wir kämpfen gemeinsam, wir sind nicht allein.
Ich bin der Bücherwurm Heinz und fresse mich gerade durch Bücher über die Sehenswürdigkeiten von Mainz. köstlich.
Mainz besitzt viele Sehenswürdigkeiten. Kirchen, das römische Bühnentheater oder die Altstadt. Und Mainz ist berühmt für die Mainzer Fastnacht, die fünfte Jahreszeit. Sie geht auf eine alte Tradition zurück und ist nicht nur ein Faschingsfest, sondern übt mit ihren Büttenreden auch Kritik an der Politik des Landes.
Die Narrheit ist mir angeboren, hier drin, ganz fest, rot, weiß, gelb, blau. Ich habe mein Herz an euch verloren. Macht's gut, Ache, hello, hello!
Ich bin der Bücherwurm Heinz und ich habe Bücher zum Fressen gern. Aber hier im Gutenberg-Museum halte ich mich zurück. Schließlich habe ich Johannes Gutenberg all diese Köstlichkeiten zu verdanken. Ich koste mal Handkäse mit Musik.
Also jetzt kann ich es mir eigentlich schon nicht mehr vorstellen. Wenn es keine Bücher gäbe, oh Gott, dann wäre mir nur langweilig.
Ja, ich lese sehr viel, weil es hilft der Rechtschreibung erstens und zweitens macht es ja auch Spaß. Und wenn es spannende Bücher sind, will man natürlich auch wissen, wie es weitergeht und so. Ne? Kennt ja jeder.
Bücher sind ja eigentlich Allgemeinwissen. Es gibt auch Bücher, die sind einfach spannend.
Lesen bildet ja auch, das macht einen klüger.
Es gibt ja auch zum Beispiel ein Lexikon, da steht dann halt so über alles so drin und dann kann man da nachschlagen, was man noch nicht weiß. Also lesen finde ich ganz, ganz wichtig.
Wenn man in der Schule nicht aufpasst, kann man halt nicht lesen. Das ist blöd.
Unser Klassenlehrer sagt ja auch immer so einen Spruch, wer lesen kann, ist schwer im Vorteil.
Hörst du, Gutenberg? Sie loben deine Idee. Das ist doch großartig. Und das, obwohl das alles schon über 550 Jahre her ist.
Ach was, Fust. Sie reden übers Lesen, nicht aber über meine Erfindung, über die Druckpresse und die beweglichen Lettern, die Buchstaben, wie man sie heute nennt.
Ja klar, aber dass Sie überhaupt so viel lesen können, das haben Sie doch nur dir zu verdanken. Ohne dich wäre es doch nie dazu gekommen, dass es Bücher in hundertfacher, was sage ich, in tausendfacher Ausführung gibt.
Ja, aber weiß das noch jemand?
Natürlich. Schließlich zählt deine Erfindung zu den wichtigsten Erfindungen in der Menschheitsgeschichte. Ich muss es wissen, ich war schließlich von Anfang an dabei. Außerdem sollen amerikanische Forscher dich erst vor kurzem zum Mann des Jahrtausends gewählt haben. Das wird jedenfalls erzählt. Vergessen? Hatte ich keiner.
Jetzt haben wir gerade Johannes Gutenberg und Johannes Fust gehört. Wer die beiden sind, das werden wir heute auf unserer Kakadu-Reise genau erfahren, erleben und dabei werden wir unterstützt. Einmal natürlich von den Schülerinnen und Schülern der 4B und von Frau Dr. Judith König. Sie führt Schülergruppen hier durch das Gutenberg-Museum in Mainz. Hallo, guten Tag, grüße Sie.
Ja, hallo.
Gibt es eigentlich einen Lieblingsort von Ihnen im Museum?
Ich mag gern die stillen Winkel in den hintersten Ecken, wo man vieles Tolles noch entdecken kann und leider oft so die Gruppen nicht mehr hin können aus Zeitgründen.
Also wir werden hier einige Winkel heute entdecken. Jetzt werden wir als erstes eintauchen in die Geschichte von Herrn Gutenberg, in die Zeit, als er gelebt hat. Das war nämlich um 1400 herum und wir werden gleich erfahren, was damals so los war in Deutschland. Kakadus Reise heute aus dem Gutenberg-Museum in Mainz. Und jetzt sind wir an einer Stelle angekommen, wo man den Herrn sieht, um den es heute geht, Johannes Gutenberg. Der ist hier nämlich auf drei Bildern abgebildet. Wie sieht er denn auf den Bildern aus?
Also hier hat er einen langen Bart.
Auf dem nächsten Bild, da hat er einen kürzeren Bart.
Auf dem zweiten Bild, da ist er mit drei Händen abgebildet.
Und auf dem letzten Bild ist Gutenberg halt, hat wieder ein Bart und der ist ein bisschen gelockt und braun.
Und er trägt ja immer was auf dem Kopf, ne?
Ja,
einen Hut oder eine Mütze.
Frau König, hier sind 3 Bilder von Herrn Gutenberg und auf jedem Bild, haben wir gerade schon gehört, sieht er unterschiedlich aus. Mal ist der Bart lang, mal ist er kurz. Was ist da los?
Ja, also wenn man sich die 3 anguckt, die haben wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun. Auf der linken Seite, das ist so ein älterer Onkel mit weißem Rauschebart und langer, trauriger Nase. Auf der rechten Seite ist der Bart schön dunkel, satt braun und die Augen sind groß und die Nase ist viel kürzer. Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wie Johannes Gutenberg aussieht. Denn als er noch gelebt hat, hat niemand ein Porträt von ihm gemalt. Und deswegen seht ihr, dass jeder Maler sich da etwas anderes ausgedacht hat, bis auf diesen komischen langen Bart. Und jetzt stellt euch doch mal vor, wie das ist, wenn jemand mit so einem langen weißen Bart etwas mit schwarzer Farbe macht. Druckt, die ist dreckig, da ist alles voll geschmiert mit schwarzer Farbe. Und wenn er sich dann so drüber beugt, was passiert denn dann mit dem Bart, mit dem schönen weißen Bart?
Der Bart wird ganz dreckig.
Genau, also müsste man ihn eigentlich hier mit ganz dreckigen Bartspitzen sehen, aber das haben die natürlich nicht gemalt. Wir wissen heute von den Wissenschaftlern, die das untersucht haben, dass es wahrscheinlich ganz falsch ist, sich den Johannes Gutenberg mit einem Bart vorzustellen. Denn er kam aus einer adligen Familie, das heißt aus einer reichen Familie, und er hatte genug Geld, sich immer rasieren zu lassen von einem Barbier. Ja, der ist also vielleicht jeden Tag oder mindestens einmal die Woche in einen Friseurladen gegangen, hat sich schön rasieren lassen. Die Wissenschaftler sagen, der hat bestimmt keinen Bart gehabt.
Er hat ja vor über 600 Jahren gelebt, um 1400. Was war das für eine Zeit?
Das ist das ausgehende Mittelalter. Also man schätzt, dass er um 1400 geboren ist. Und weil er sehr alt geworden ist, hat er fast das ganze Jahrhundert durchlebt, bis weit in die zweite Hälfte. Und da passieren schon so die entscheidenden Entwicklungen dann für unsere Neuzeit, für unsere moderne Zivilisation. Und da hat er ganz wesentlich dazu beigetragen.
Eigentlich hieß er ja gar nicht Gutenberg.
Ich glaube Henne Gänsefleisch. Henne Gänsefleisch.
Und wisst ihr auch, wie er zu dem Namen Gutenberg gekommen ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Das war nämlich früher so in diesen Zeiten, dass man die Menschen nicht unbedingt nach ihrem Nachnamen gerufen haben, wie wir das heute tun, sondern nach dem Ort, wo sie gewohnt haben. Und der Johannes Gänsefleisch, der hat im Hof zum Gutenberg gewohnt. Und so hat man ihn Johannes Gutenberg gerufen.
Wir haben vorhin schon eine Stimme gehört, das war die von Johannes Fust. Wie hat der Herrn Gutenberg unterstützt?
Der hat ihm das nötige Geld geliehen, dass er überhaupt dieses große Unternehmen beginnen konnte. Denn ihr müsst wissen, das hat sehr viel Geld gekostet, eine Druckerei aufzubauen. Da muss man Metall kaufen, da muss man Leute beschäftigen, anlernen. Und wenn man das Geld, was der Herr Fust dem Gutenberg geliehen hat, mal umrechnet in unsere heutige Währung, dann ist das über 1 Million gewesen, was der Herr Fust damals dem Gutenberg geliehen hat, damit er überhaupt drucken konnte.
Habt ihr denn eine Vorstellung, was Herr Gutenberg eigentlich genau gemacht hat damals?
Also der hatte, glaube ich, auch den Traum, ein Buch zu drucken eben und nicht mit der Hand zu schreiben. Und das hat er dann eben probiert, glaube ich.
Also er wollte auch ein Buch drucken und das hat er eben jahrelang probiert, hatte viele Versuche gemacht und irgendwann hat er dann den Dreh raus und hat es hinbekommen.
Der Gutenberg hat die Bibel erfunden und hat auch eine gedruckt.
Wir hören jetzt gleich mal, was Herr Gutenberg mit der Bibel zu tun hatte. Und vor allen Dingen gucken wir uns als erstes jetzt mal seine Erfindung an. Und Robert Hartmann, der steht jetzt neben mir an der Druckerpresse. Hallo, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Was muss man denn eigentlich können, um das hier zu bedienen?
Also die erste Voraussetzung war eine Lehre als Buchdrucker.
Wir wollen jetzt ja auch lernen, wie das funktioniert hat, was sich Herr Gutenberg ausgedacht hat oder wie er damals gearbeitet hat, sagen wir mal so. Was ist damals passiert? Wie wurde damals gedruckt?
Damals hat man gedruckt mit einzelnen Buchstaben aus Metall. Dann hat man den zu einer Druckform zusammengestellt, über einen Setzkasten Winkelhaken, Papier eingelegt und dann hier auf so einer rekonstruierten Druckpresse. Und da hat eine Weinpresse, eine Traubenpresse, hat Gutenberg als Vorbild für die Druckpresse gedient.
Dann lassen Sie uns doch direkt mal ans Werk gehen und eine Seite hier drucken.
Da können wir mit dem Buchstaben anfangen, weil dann ist es für die Kinder besser verständlich.
Du hast jetzt so einen Buchstaben hier in der Hand. Wie sieht er aus?
Er sieht silber aus und vorne ist ein G. Das G ist spiegelverkehrt, damit es beim Drucken richtig rum auf das Papier kommt.
Das war der erste Schritt, die Gravur von den Buchstaben in den Eisenstempel. Und das ist die Arbeit des Punzenmachers. Und der braucht ungefähr einen halben Tag nur für die Gravur von einem einzigen Buchstabe als Grundlage. Dann hat man genommen Kupfer, weicheres Metall, erhitzt. Und mit dem Hammer wurde das Eisen eingeschlagen. Und das ist jetzt die Gussform.
Und dann werden die Buchstaben gegossen. Da gehen wir mal hier rüber. Was sehen wir hier?
Da sehen wir zuerst ein Gießgerät, nur zum Buchstabengießen konstruiert und gebaut von Gutenberg. Zwei Teile werden zusammengefügt. Gussform, der Kupferblock wird hier eingelegt. Ein ganz wichtiger Arbeitsschritt. Mit einem Handgriff konnte man die unterschiedliche Breite der Gussformen einfach und schnell ausgleichen. Und so stellt euch vor, hat der Gutenberg 1450 ungefähr begonnen, Buchstaben zu gießen. Und dann wird das Metall mit der Kelle eingefüllt, ein paar Sekunden Wartezeit und dann kann ich das Gerät sofort öffnen. So, jetzt haben wir den Buchstaben gegossen, dann wurde der bearbeitet und der nächste Arbeitsschritt ist dann der Setzkasten. Und hier steht der Schriftsetzer, der hat hier seinen Text mit der Hand geschrieben und der holt sich dann nach seinem Bedarf aus dem Setzkasten die Buchstaben raus.
Also es ist ein Kasten mit ganz vielen Fächern und jeder Buchstabe hat ein Fach im Prinzip.
Richtig.
Und daneben war der Zettel eingespannt, richtig, wo der Text handschriftlich notiert war, genau, der jetzt gedruckt werden sollte.
Richtig, genau. Und danach hat dann der Schriftsetzer hier im Winkelhaken eine Zeile nach der anderen gesetzt.
Der Winkelhaken, was ist das genau? Das ist so ein Brettchen, ne?
Brettchen mit zwei Backen und da stellt man die Zeilenlänge ein. Zum Beispiel Gutenbergs Bibel hat 42 Zeilen. Und eine Seite aus seiner Bibel hat ungefähr 3.500 Buchstaben und ein Schriftsetzer braucht ungefähr einen Tag für eine Seite zu setzen. Und der Satz, der jetzt schon hier, haben wir das schon vorbereitet auf dem Fundament der Druckpresse, da ist schon eine Seite von der Gutenberg Bibel drin und die hat der Buchdrucker eingeschoben in die Druckerpresse. Und dann wurde das verspannt, justiert, das ist das sogenannte Einrichten der Druckform und vor allen Dingen ganz wichtig, die Farbe wird aufgetragen. Zuerst das Rot, dann das Blau, dann haben wir das Schwarz und das muss für jeden Druck erneuert werden.
Also die Farbe haben wir jetzt aufgetragen auf die Buchstaben, was ist dann der nächste Arbeitsschritt?
Jetzt muss man das auf ein Blatt Papier halt irgendwie umkippen und dann mit diesem großen Presse halt drüber pressen und dann hat man ein großes Blatt mit Schrift.
Also sie hat schon richtig gesagt, das Papier brauchen wir. Und dann lege ich das jetzt hier ein in den Spiegel der Druckpresse. Was muss ich jetzt machen?
Ich glaube, da muss man jetzt das unter die Walze schieben und dann das Papier auf die Buchstaben draufdrücken, damit man die Buchstaben auch gut genug sieht.
Das Papier liegt auf einem Schlitten drauf und der wird jetzt hier schön unter die Platte geschoben.
Sehen Sie, nicht
und schieben. Oh, und nochmal, alles gut? Ist das jetzt an der richtigen Position, das Papier?
Ja, ein Zentimeter ist nicht so dramatisch. Ihr zwei kommt rein, die zwei drucke jetzt.
Das ist ein großer Hebel, kann man sagen, ne?
Das ist der Pressbengel und damit wird der Druck ausgeübt, ähnlich einer Weinpresse. Und das ist das Vorbild, wie eine Weinkelle, wo man presst und dann kommt der Traubensaft raus und hier kommt dann die gedruckte Seite raus.
Feste.
Da ist
schon
so.
Hau ruck. Eins, zwei und.
Also einmal wurde jetzt die große Stange bewegt und es ist tatsächlich kräfteraubend. Die lässt sich nur ganz, ganz schwer bewegen und die knarzt auch furchtbar hier die Presse aus dem Holz.
So, wenn wir jetzt den Deckel öffnen. Du gehst hier hin. Was die zwei Mädels gedruckt haben, ist der Beginn vom Johannesevangelium aus der Gutenberg-Bibel. Eine exakte Kopie.
Kakadus Reise heute aus dem Gutenberg-Museum in Mainz. Eben waren wir dabei, wie eine Seite der Bibel gedruckt worden ist. Und jetzt werden wir gleich in einen Raum gehen, in dem sich ganz viele Bibeln befinden. Und wir werden erkunden, was es damit auf sich hat. Aber erstmal müssen wir hier durch eine dicke, dicke Stahltür. Wir gehen nämlich in einen Tresorraum und gucken mal, wie es da drin aussieht. Also wir schleichen uns hier um die Ecke, hier klingt es auch gleich ganz anders. Und wir sind jetzt hier in einem Tresorraum. Wie sieht es denn hier aus?
Es ist ziemlich dunkel und mit Lampen sind die Bibeln aufbeleuchtet.
Und die Bibeln, die liegen ja nicht einfach hier rum, ne?
Ja, die sind also auch nochmal in so einem Glaskasten, dass sie wahrscheinlich nicht beschädigt werden.
Das ist alles ganz schweres Panzerglas. Das macht noch nicht mal Geräusche, richtig?
Ja.
Und wir lassen uns jetzt mal von Frau König erklären, was das für Bibeln sind, die hier liegen.
Vielleicht fangen wir hier mit der ersten Vitrine an. Da liegt ein wunderschön bunt ausgeschmücktes Buch. Und das soll euch zeigen, wie die Bücher vor Gutenberg hergestellt worden sind. Das wisst ihr bestimmt, die sind nämlich mit der Hand geschrieben worden.
Wie lange hat das gedauert, bis so eine Bibel dann mit der Hand geschrieben war?
Dieses herrliche Exemplar hier vor uns, das hat bestimmt weit über ein Jahr gedauert. Schaut euch das mal an, das sieht ja fast aus wie gedruckt, so wunderschön gleichmäßig hat ein Schreiber mit der Hand dieses Buch geschrieben. Und das Tolle ist, damals, da haben die Schreiber genau das gemacht, was ihr heute in der Schule nicht dürft. Die haben nämlich abgeschrieben. Die haben sich die Bücher nicht neu ausgedacht, sondern man hat zum Beispiel die Bibel oder andere wichtige Bücher, die es gab, immer und immer wieder abgeschrieben, um ein neues Buch zu erhalten. Und dieses Buch hier hat man hingelegt, um euch zu zeigen, was war denn vorher, wie sahen die Bücher hier in Mainz zur Zeit Gutenbergs aus, die besonders schönen, und was hat der Gutenberg dann draus gemacht? Da können wir dann gleich die Gutenberg-Bibel mal anschauen.
Hier ist halt, sieht man auch schon, dass gedruckt ist. Halt, dass die Buchstaben auch anders aussehen als auf dem anderen Bild.
Am Rand ist nicht so viel Verzierung, also ein Muster an einer Ecke, sonst nichts. Und während des Texts wurde manchmal rot geschrieben und sind auch immer so zwei Spalten, wo etwas drin steht.
Ja, genau, diese beiden Spalten, die vergleichen wir jetzt mal zwischen dem Manuskript, das ist das lateinische Wort für Handschrift, das Buch, was mit der Hand geschrieben ist, und der Gutenberg-Bibel. Wenn ihr hier in dieser Handschrift euch mal diese zwei Spalten, diese zwei Blöcke aus Schrift anschaut, dann könnt ihr sehen, am Anfang dieser Spalte hat der Schreiber das ganz toll hinbekommen, einen Buchstaben unter den anderen geschrieben, ganz dicht an dieser Hilfslinie, die er sich gezogen hat. Wenn ihr aber jetzt das Ende dieser Spalte mal anschaut, da war es ganz schön schwierig für den Schreiber, jede Zeile ganz genau gleich lang hinzubekommen. Und so ist dieser Rand von der Spalte ganz unruhig geworden. Man nennt es einen Flatterrand, der flattert so hin und her. Und wenn ihr jetzt mal das Buch so mit einem Blick anschaut und dann rüberschwenkt zu der Gutenberg-Bibel, die daneben liegt, dann könnt ihr, glaube ich, erkennen, dass der Johannes Gutenberg das anders gemacht hat mit den Rändern.
Die Sätze sind alle gleichmäßig aufgeteilt. Wie in einer Linie sind die Buchstaben untereinander geschrieben.
Das ist eine ganz große neue Sache, die der Gutenberg da hingekriegt hat. Das war nämlich sehr schwierig, jede Zeile genau gleich lang zu drucken wie die andere. Wenn man da die normalen Buchstaben nur benutzt hätte, hätte das gar nicht funktioniert. Der Setzer, der hat dann gucken müssen, ob er die dicken, die breiten Buchstaben besser nimmt oder die schmalen, damit jede Zeile genauso lang wird wie die andere.
Warum hat eigentlich dann Herr Gutenberg gerade die Bibel gedruckt?
Er hat vorher schon ein bisschen rumexperimentiert. Er hat zum Beispiel sehr erfolgreich eine lateinische Grammatik gedruckt. Aber im Laufe dieser ganzen Prozesse hat er das vervollkommnet und perfekt gemacht und dann als krönenden Abschluss seine Bibel gedruckt, weil die natürlich eines der Hauptwerke damals des religiösen gebildeten Menschen war.
Und er hat ja dann auch mit seiner Arbeit dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen eine Bibel besitzen konnten. Denn früher, als sie mit der Hand geschrieben worden sind, war das ja dann viel teurer, ne?
Der Johannes Gutenberg hat uns allen die Bücher gebracht, wenn man es so will. Denn diese Handschrift, vor der wir hier stehen, die waren sehr, sehr teuer. Was glaubt ihr denn, was man für so ein Buch bezahlen musste?
1 Million Euro.
1.000 Euro.
Also für so ein Buch hier musstet ihr das Gleiche bezahlen wie für ein schönes Haus in der Stadt. Oder das hat das Gleiche gekostet, was ein Professor in mehreren Jahren verdient hat. Nach Gutenberg haben ganz viele Menschen angefangen, Druckwerkstätten zu bauen und Bücher zu drucken. Und es gibt da eine unglaubliche Zahl, schon um 1500, also keine 40 Jahre oder gut 40 Jahre nach Gutenberg, schätzt man, dass es 20 Millionen Druckwerke schon gab. Diese große Menge an Büchern bedeutete, dass die Preise stark gefallen sind, dass man also auch als Nichtreicher sich erstmals ein Buch überhaupt kaufen konnte. Und so haben wir dann den Zugang zum Wissen überhaupt bekommen. Vorher hatten die normalen Menschen keine Bücher.
Jetzt haben wir gerade beschrieben, dass wir hier in einem Tresorraum sind, wo die Bibeln gesichert sind, hinter dicken Stahltüren, hinter Panzerglas. Sind die so wertvoll?
Wenn wir uns mal die Bibeln anschauen, die haben damals, als wir sie gekauft haben, also besonders die hier in der Mitte, diese beiden Bücher zusammen, das sind eine Gutenberg-Bibel, die haben vor 40 Jahren, als wir sie gekauft haben hier vom Museum aus, schon mehrere Millionen, damals noch D-Mark gekostet. 3,7 Millionen D-Mark. Und das ist jetzt 40 Jahre her. Man kann ja nur spekulieren, wie viel die wert sind. Die letzte Gutenberg-Bibel ist in den 80er Jahren verkauft worden für schon 10 Millionen D-Mark. Also da kann man heute vielleicht sogar noch eine Null dran setzen. Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht irgendwann mal erleben, wenn noch jemand wieder eine Gutenberg-Bibel verkauft. Aber die meisten befinden sich heute in Museen. Und ich glaube nicht, dass da noch was auf den freien Markt gelangen wird.
Ich habe eine Frage. Warum bei dem handgeschriebenen Buch, da sieht so aus, als ob das wie so Markierer sind, die da aus dem Rand rausschauen. Warum ist das denn so und bei den gedruckten Bibeln nicht?
Ja, das sind so kleine Papierstückchen, die man an bestimmte Seiten drangeklebt hat außen, damit man die Seite schneller findet. Denn früher hatte man keine Buchseiten. Schaut euch mal hier die Bibeln an. Ihr findet nirgendwo eine Buchseite, dass man vorne so ein Inhaltsverzeichnis hat und sagt, weiß dann, ja, das und das Kapitel geht auf der Seite 287 los. Die Menschen früher, die lesen und schreiben konnten, die kannten ihre Bibel, die kannten die fast auswendig, die wussten genau, wo sie nachschlagen mussten. Und deswegen reichten denen so ein paar kleine Markierungen an den Hauptkapiteln am Rand des Buches aus, um sich in der Bibel zurechtzufinden.
Wir haben ja gerade schon gehört, dass die Bibeln teilweise auch sehr farbig, bunt und schön gestaltet worden sind. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, wie das eigentlich gemacht worden ist. Kakadus reisen heute aus dem Gutenberg-Museum in Mainz. Gerade haben wir uns die sehr schön gestalteten Bibeln angeguckt. Mit dem Buchdruck ist auch viel anderes noch entstanden. Wir sind nämlich jetzt einen Raum weitergezogen und hier sehen wir, was es alles für Utensilien, also für Materialien gegeben hat, um zum Beispiel eine Bibel zu gestalten. Gucken wir mal in diesen Kasten rein. Hier ist ein Glaskasten vor uns.
Da sind viele Gewürze.
Also auch Federn, vielleicht waren das Schreibfedern oder sind Schreibfedern eben?
Es gibt auch noch Hörner, also zwei kleine Hörner und auch noch verschiedene Federn in verschiedenen Farben.
Ja, wir sind hier bei den Vitrinen mit den Materialien und stehen jetzt hier an dem Ort, wo wir die ganzen Sachen mal zusammengestellt haben, aus denen man Tinte herstellen konnte. Also wenn Sie nicht viel Geld hatten, dann haben Sie einfach die Rinde von Dornbüschen genommen oder den Ruß von Lampen, haben den mit einer Flüssigkeit vermischt und hatten eine schöne schwarze Tinte. Aber die hatte den Nachteil, dass die doch recht rasch ausgeblichen ist. Und die richtig guten Handschriften, die sich ja auch jetzt nach 1000 Jahren noch erhalten haben, da ist die Tinte so schwarz wie am ersten Tag. Und schaut mal, da gibt es hier so Kästchen mit so runden Dingern drin. Es sieht aus wie braune Murmeln. Wenn ihr die genau anschaut, da könnt ihr was entdecken.
Die sind sehr rund und haben Löcher an der einen Seite.
Genau, die haben Löcher, weil da mal was rausgeschlüpft ist. Aus diesen kleinen runden Bällchen hat man Tinte hergestellt. Die nennt man Gallen und die wachsen an Eichenblättern und zwar dann, wenn die Gallwespe die arme Eiche sticht und da ein Ei reinlegt in das Eichenblatt, dann wehrt die Eiche sich und bildet wie so ein kleines Äpfelchen drumherum. Und wenn dann das Ei sich weiterentwickelt, kommt eine kleine Made, die frisst sich durch das Äpfelchen durch nach draußen, verpuppt sich zu einer neuen Wespe. Und diese Galläpfel, die fallen dann irgendwann runter und trocknen ein. Deswegen sind die jetzt hier kleiner und braun. Und die haben dann die Mönche im Mittelalter zum Beispiel, die ja früher die Handschriften überwiegend hergestellt haben, eingesammelt, zu diesem Pulver verrieben, was ihr hier seht, und dann mit einer Flüssigkeit vermischt zu einer schönen schwarzen Tinte, die so toll ist, dass man die auch noch nach 1000 Jahren sehen kann. Und das Besondere an dieser Eisengallustinte ist, dass damit auch heute noch gearbeitet wird. Und zwar die wichtigsten Unterschriften sozusagen, die es gibt heute. in der Politik, wenn der amerikanische Präsident mit der deutschen Bundeskanzlerin einen Vertrag macht und dann setzen die da beide unten ihre Unterschrift drunter, damit der Vertrag auch gilt. Diese Unterschriften, die könnt ihr auch in 1000 Jahren noch unter den Verträgen lesen.
Geht die Tinte nicht mit dem Tintenkiller weg?
Nein, die ist sogar so fies, dass wenn man damit schreibt und sich was auf die Kleidung kleckert, dann kriegt man die noch nicht mal mehr rausgewaschen.
Jetzt haben wir gesehen, das sind die Farben, das ist die Tinte, mit der geschrieben worden ist und später dann eben auch die Bücher verziert worden sind, weil man ja nicht alles gedruckt hat. Aber worauf wurde denn eigentlich geschrieben und gedruckt?
Es wurde auf Pergament geschrieben.
Was ist denn Pergament?
Pergament ist eine Tierhaut, die aus Schafen und Ziegen gewonnen wurde.
Und guck mal, da drüben haben wir sogar so ein Stück Tierhaut hängen, ein richtiges Stück Pergament. Und wenn ihr gleich vorsichtig seid, dürft ihr das mal ganz zart anfassen und den Hörern beschreiben, wie sich so ein Stück Pergament anfühlt.
Das fühlt sich wie Papier an.
Das fühlt sich wie Pappe an, so ganz dünne Pappe.
Es ist ganz glatt, es sind keine Reste mehr vom Tier an und es fühlt sich echt an wie Papier halt, nur wo dünn ist.
Also ja, das fühlt sich an wie Leder, Papier. Man könnte eigentlich gar nicht denken, dass es von einer Ziege ist. Aber es ist ja von einer Ziege. Aber es fühlt sich nicht so an.
Warum hat man auf Tierhaut geschrieben?
Als Gutenberg gedruckt hat, da gab es gerade so die ersten Papiermühlen in Deutschland, die angefangen haben, aus alten Kleidungsstücken, die man zerrissen hat, Papier zu machen. Aber das war so grob, dass das den hohen Anforderungen von Herrn Gutenberg nicht genügt hat. So hat er also vielleicht selber eine beschwerliche Reise nach Italien unternommen, um dort sehr gutes, qualitativ hochwertiges Papier zu kaufen und hier nach Deutschland zu bringen und seine Bibeln drauf zu drucken. Also die ersten 30 Bibeln hat er noch auf solches Pergament gedruckt. Aber wenn Sie mal genau hinschauen, selbst wenn man das versucht, ganz straff zu ziehen, es ist doch leicht wellig. Man kriegt so ein Stück Tierhaut nicht ganz eben. Und dann war es für das Drucken natürlich schwierig, wenn da so eine Delle sozusagen oder ein Hubbel im Papier ist, dann verschmiert das beim Drucken. Außerdem waren die Kosten enorm. Sie kriegen aus einem Stück Ziegenhaut eine Doppelseite Pergament und die Gutenberg-Bibel hat 1282 Seiten. Dafür mussten sie also 600 Tiere schlachten und davon die Haut nehmen. Das war einfach ein riesiger Kostenfaktor auch.
Also, jetzt wissen wir das Material, was wir dafür brauchen, um zu drucken und auf welchem Material früher gedruckt worden ist. Jetzt wollen wir selber nochmal tätig werden als Drucker. Deshalb gehen wir jetzt hier in den Druckladen beim Gutenberg-Museum. Da können wir nämlich selber alle tätig werden. Kakadus Reise heute aus Mainz aus dem Gutenberg-Museum. Das heißt, wir stehen jetzt gerade kurz vor dem Gutenberg-Museum, denn jetzt geht's ins nächste Gebäude. Und jetzt gucken wir mal rein, was hier in diesem Teil des Museums ist.
Hallo, willkommen im Druckladen. Bitte alle reinkommen.
Das ist Andreas Ekano und Sie kümmern sich hier um den Druckladen. Was ist das hier?
Der Druckladen gehört zum Museum. Das ist eine Abteilung des Museums und wir möchten, dass jeder, der hier reinkommt, das geht von 5 bis 99 Jahren, hier selber was druckt. Also was man hier sieht, ist eine Werkstatt, die wirkt erstmal fast wie ein Museum, aber da täuscht man sich. Alles, was hier steht, wird benutzt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Druckerpressen, wir haben Schriften, wir haben Bildmotive und alles, was sich hier befindet, wird täglich benutzt durch unsere Besucher. Und wir zeigen den Besuchern, wie das funktioniert.
Wer arbeitet denn hier überhaupt und wer zeigt den Besuchern hier, was man hier alles machen kann?
Die allermeisten sind freiwillig hier. Das sind also Setzer oder Drucker, die das mal gelernt haben und die sind jetzt im Ruhestand und die machen das hier, weil es ihnen Spaß macht.
Dann schreiten wir jetzt selber an die Pressen und probieren mal aus, was wir hier selber drucken können. Und da werden wir auch unterstützt.
Genau, also die Begrüßung ist bei uns immer gleich. Erstmal Jacken aus und dann gibt es hier so weiße Kittel, die sind schon total verschmiert, weswegen ihr auch gleich erkennt, warum ihr die braucht. Denn diese Farben gehen überhaupt nicht mehr aus den Kleidern raus. Also bitte anziehen, die Maren hilft euch dabei.
Also alle schlüpfen jetzt hier in weiße Umhänge rein, damit die Kleidung gut gesichert und geschützt ist. Und Maren, die wird uns jetzt erklären, was wir hier alles machen können. Das heißt, uns zeigen, wie wir selber zu Druckerinnen und Druckern werden. Was passiert jetzt als nächstes, Maren? Sie zeigen uns hier, was wir machen können.
Genau, am besten stellt ihr euch jetzt alle mal im Halbkreis um diese Handabzugspresse da. Wir drucken jetzt in dieser Handabzugspresse. Die hat einen Druck von 200 Kilogramm. Das heißt, wenn ihr damit druckt, müsst ihr darauf achten, dass derjenige, der druckt, beide Hände hier hat und niemand irgendwie aus Versehen seine Hand hier hat. Weil wenn man dann die Finger einquetscht, dann ist das so, als ob ein Pferd auf der Hand steht.
Also das ist wie eine Walze und diese Walze wird jetzt einmal über diese Platte, auf der das Bild von Herrn Gutenberg zu sehen ist, rübergerollt.
Also ihr seht, wir haben die drei Grundfarben, Gelb, Rot und Blau. Wichtig ist, wenn ihr mit den Farben arbeitet, ihr müsst immer mit der helleren Farbe anfangen. Also erst Gelb, Rot und zuletzt käme dann Blau. Ihr könnt natürlich auch nur zwei Farben oder eine Farbe benutzen.
Also die Walze wurde jetzt ordentlich mit Farbe versehen und jetzt wird Herr Gutenberg, das heißt eben der Druckstock, auf dem Herr Gutenberg zu erkennen ist, mit Farbe schön bestrichen. Also, dann druckt ihr einfach weiter und ich gucke mich nochmal um hier im Druckladen, denn eine kleine Verabredung habe ich noch. Hier an der Wand hängt eine große Urkunde und auf dieser Urkunde steht Gautschbrief Rainer Mattfeld und praktischerweise steht Herr Mattfeld direkt darunter. Hallo Herr Mattfeld.
Hallo.
Sie sind Setzer, aber bevor wir über Ihren Beruf reden, was ist denn jetzt ein Gautschbrief?
Ein Gautschbrief, den bekommen Sie, nachdem Sie die Lehre beendet haben. Das heißt ja nicht, dass Sie nichts mehr lernen hinterher, aber die 3 Jahre Lehre, wenn Sie sie beendet haben. Das soll dokumentieren, Sie werden von den Sünden der Lehrzeit gewaschen.
Wie passiert das? Wie wird man da von den Sünden gewaschen?
Total überraschend. Also da rechnet fast niemand mit. Die Altgesellen haben im Hof eine riesen Bütte aufgebaut, mit Wasser gefüllt und hatten sich vom Staatstheater aus dem Fundus die Originalkostüme geliehen und kamen dann, wie die Leute früher halt angezogen waren im Mittelalter, in die Setzerei gestürmt und haben mich gepackt, über die Rampe in den Hof geschleift und dann in die Wasserbütte reingeschmissen, zum Gaudi aller Anwesenden und aller Gesellen.
Das ist wie so eine Taufe.
Ja, das ist so eine Reinwaschung, ja.
Herr Mattfeld, Sie sind Setzer. Wie lange braucht man, um diesen Beruf zu erlernen oder wie lange hat man dafür gebraucht?
Für die Grundregeln und für selbstständiges Arbeiten haben Sie ungefähr 3 Jahre gebraucht, aber auslernen tun Sie nie. Ich lerne bis heute immer noch was dazu.
Sie haben diese Buchstaben, wie das alles funktioniert, das haben wir heute gelernt, hier im Gutenberg-Museum tatsächlich dann einzeln gesetzt. Ist das eine sehr anstrengende Arbeit gewesen?
Das ist sehr anstrengend, ja. Also man muss mit den Gedanken auch bei der Sache sein, weil die Manuskripte müssen ordentlich gelesen werden. Es ist schon sehr anstrengend.
Also Manuskripte, das sind die Vorlagen?
Das sind die Vorlagen, die Texte, die dann erfasst werden. Und da muss man sich schon konzentrieren.
Wahrscheinlich mussten Sie sich dann auch gut mit der Rechtschreibung auskennen, damit alles auch richtig auf das Papier gebracht wird.
Ja, die Rechtschreibung war das A und O. Das war das Erste, wo mein Chef auf mein Zeugnis geguckt hat. Was hat er denn in Deutsch?
Nun ist es aber so wie wir das heute gelernt haben, so wird gar nicht mehr gedruckt. Wo ist jetzt der Unterschied zum heutigen Drucken?
Ja gut, wir haben ja im Bleisatz gesetzt, ja. Und heute durch die modernen Medien, das geht alles per Bildschirm und dann wird es direkt über den Drucker rausgedruckt. Das war bei uns wesentlich aufwendiger.
Heißt das, dass Ihr Beruf ausgestorben ist?
Also der Handsetzer, so wie ich es gelernt habe, das ist eigentlich nur Hobby oder mittlerweile oder zur Veranschaulichung, wie ist es gemacht worden.
Was war für Sie das Schönste an Ihrem Beruf?
Eigentlich zu sehen, wenn man eine Arbeit beendet hat, aha, das hast du jetzt gemacht und das erfüllt einem schon. Ja. Wenn man so sieht, was für ein Aufwand in der Arbeit gesteckt hat und wenn es dann gedruckt ist, mit Stolz gesagt, habe ich gemacht.
Herr Mattfeld, dann vielen Dank, dass Sie uns erklärt haben hier beim Kakadu, wie Sie als Setzer gearbeitet haben.
Ja, gerne.
Ja, Herr Mattfeld hat alles das selber tatsächlich in seinem Berufsalltag gemacht, was die Kinder der 4B hier aus Mainz ausprobieren können, der Dr. Martin Luther King Schule. Und hier wird auch noch ganz viel gedruckt. Die Walzen fahren hin und her, dann werden hier die Druckplatten eingefärbt mit den unterschiedlichsten Farben und es entstehen die unterschiedlichsten Bilder. Ich sehe einen Astronauten, der gedruckt worden ist, dann die Familie Simpson, die haben wir hier auch und natürlich auch die Mainzelmännchen, wie es sich gehört, für Mainz. Herr Ekano, im Prinzip der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, oder?
Gewissermaßen schon, weil man natürlich mit dem Material arbeitet, das wir haben. Wobei wir auch sehr gerne mit älteren Schülern zusammenarbeiten und die kommen dann mit eigenen Projekten. Also haben selber Linolschnitte, Holzschnitte angefertigt und setzen die bei uns um. So wie auch Künstler herkommen, ihre Projekte umsetzen. Wir haben Workshops für Erwachsene, wo man das mit Bleisatz wirklich lernen kann. Also das Angebot richtet sich eigentlich an jedermann. Laien und Fortgeschrittene, Jung und Alt.
Das heißt, jeder ist eingeladen, hier mal in Mainz bei Ihnen vorbeizugucken und im Druckladen tätig zu werden vom Gutenberg-Museum. Vielen Dank, dass wir uns hier umgucken konnten bei Ihnen. Und wir werden jetzt nochmal rübergehen ins Gutenberg-Museum. Wir sind nämlich noch mit der Chefin verabredet. Aber vorher verabschiede ich mich noch auch von den Kindern hier von der Dr. Martin-Luther-King-Schule aus Mainz. Danke, dass ihr uns hier unterstützt habt und mich begleitet habt durch das Gutenberg-Museum. Macht's gut, tschüss. Kakadus Reise heute aus Mainz aus dem Gutenberg-Museum. Jetzt sind wir gerade im Druckladen gewesen und am Ende unserer Reise sind wir noch verabredet mit der Chefin vom Gutenberg-Museum, Dr. Annette Ludwig. Hallo, Frau Ludwig.
Hallo.
Sind Sie ab und zu auch mal im Druckladen?
Ich bin leider viel zu selten im Druckladen. Wenn ich im Druckladen bin, dann gibt es meistens organisatorische Dinge zu erledigen und ab und zu mache ich auch mal was, aber viel zu selten eigentlich, weil die Zeit einfach nicht reicht.
Was ist denn Ihre Aufgabe hier im Haus?
Als Chefin sozusagen kümmert man sich in dem Museum eigentlich um fast alles. Man spricht mit den Mitarbeitern, man schaut, wo es Probleme gibt und versucht, die zu beheben. Man kümmert sich um die finanziellen Mittel, also um das Geld. Man organisiert auch Selbstausstellungen, also ich mache auch Führungen. Und wichtig ist, glaube ich, bei all dem, dass man sein Publikum begeistern kann, also die Museumsbesucher.
Jetzt kommen ja Menschen hier aus der ganzen Welt, um dieses Museum sich anzugucken. Warum ist dieses Museum so wichtig und warum interessieren sich so viele Menschen für das Gutenberg-Museum in Mainz?
Das Gutenberg-Museum trägt ja seit 50 Jahren den Titel Weltmuseum der Druckkunst. Und das bedeutet, dass wir nicht nur Gutenberg und seine Erfindung darstellen, sondern auch über diese deutsche Erfindung hinausweisen. Wir haben Abteilungen zu Ostasien, wir haben eine ägyptische Abteilung und so weiter. Das Gutenberg-Museum ist renommiert, weil es wunderbare Bestände hat, aber auch, weil natürlich unser Namensgeber Johannes Gutenberg so berühmt ist.
Seit wann gibt es das Museum eigentlich?
Das Museum wurde 1900 gegründet und war an verschiedenen Standorten untergebracht. 1962 wurde dieses Ausstellungsgebäude errichtet.
Wie wird das jetzt weitergehen? Was ist für die Zukunft geplant?
Wir sind gerade dabei, ein neues Museumskonzept zu entwickeln, machen uns auch Gedanken um die bauliche Entwicklung des Museums und versuchen natürlich weiterhin sehr viele Besucher, Besuchergruppen für unsere Inhalte zu begeistern. Und wir sind auch bestrebt, immer wieder Neues zu bieten. Sehr viele Sammlungsbestandteile, die vielleicht eine Weile in den Magazinen ruhen mussten, auch mal wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren und einfach Lust zu wecken auf dieses wunderbare Museum.
Wir bedanken uns, dass wir heute hier bei Ihnen im Gutenberg-Museum sein und uns umgucken durften. Auf jeden Fall haben wir viel Interessantes gesehen. Dankeschön.
Sie sind jederzeit herzlich hier bei uns willkommen und ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Und damit verabschiede ich mich auch hier aus Mainz. Schön, dass ihr mich begleitet habt auf unserer Kakadu-Reise in die Geschichte des Buchdrucks. Die ganze Sendung könnt ihr natürlich auch wie immer als Podcast nachhören. Den findet ihr auf unserer Homepage www.kakadu.de. Am kommenden Sonntag um diese Zeit, da gibt es wieder ein Hörspiel. Dann erleben wir mit, wie Fefe sich auf die Suche nach ihrer Mutter macht. Die hat sie nämlich noch nie getroffen. Durch einen Zufall erfährt sie aber, dass ihre Mutter ganz in der Nähe wohnt. Also beschließt Fefe zusammen mit ihrem Kater Senior, ihre Mama zu besuchen. Leider macht die Mutter aber nie die Tür auf.
Streich mir nicht um meine Beine, Senior. Du hältst mich nicht ab. Heute sind wir das siebte Mal hier. Die sieben bringt Glück. Heute macht sie auf.
I hope so.
Los, ich klopfe. Jetzt klopfe ich.
Yes, mach schon.
Und wenn sie wieder nicht? Gehen wir wieder. Morgen vielleicht.
Ich schrei mal. Mach auf, Mama.
Ruhe. Ruhe. So eine Frechheit. Ruhe. Nimm das Vieh weg, Fräulein.
Oh, sorry. So sorry.
Jetzt reibt es sich noch an meinen Beinen. Du, die Hose ist neu.
Entschuldigung.
Die kriegt ja nicht genug, die Katze.
Ein Kater, Senior.
Ach, ein Kerl. Na gut. Eigentlich ist er nett.
Haben Sie meine Mutter gesehen?
Die Prüfern? Nee.
Wie sieht sie denn eigentlich aus?
Weiß sie das nicht? Ach, je, arme Kleine. Dünn. Groß. Eben dünn, na wie so ein Mannequin. Ja, ja, und blonde Wuschelhaare, mit dem Hut, immer mit dem Hut. Eigentlich sieht die genau aus wie du, also ohne Hut.
Wenn Sie Mama treffen, sagen Sie ihr, dass ich hier war?
Na klar, Kindchen. aber ich treffe die höchsten zweimal im Jahr. Oder na drei.
Naja, danke, ich komm wieder.
Sehe.
Ob Fefe ihre Mutter endlich treffen wird, das hört ihr am Sonntag um 7:45. Wir hören uns morgen wieder nach euren Nachrichten um 15 Uhr zum Kakadu-Musiktag. Jetzt geht es hier im Deutschlandfunk Kultur gleich mit dem Rätselmagazin Feiertagsmorgen weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin. Und wir sind ja mit einem Buch in die Sendung gestartet. Jetzt blättere ich hier noch ein bisschen durch das Gästebuch vom Gutenberg-Museum. Mal gucken, was andere Leute über dieses Museum geschrieben haben.
Ich musste in der Schule einen Vortrag über Gutenberg halten und habe mir die meisten Informationen dazu in ihrem Museum geholt. Raten Sie mal, was ich bekommen habe. Eine 1+. Meine Lehrerin war begeistert.
Ein Besuch lohnt sich wirklich sehr. Danke.
Schon als Kind war ich von diesem Museum begeistert.
Es war eine sehr interessante Zeit bei Ihnen. Wir haben viel gesehen und eine Menge gelernt. Kommen bestimmt mal wieder, wenn wir in der Gegend sind.
Ich muss ja gestehen, dass ich nicht so der Museumsmensch bin. Meine Freundin hat mich überredet, mitzukommen, und ich muss zugeben, dass es total spannend war. Werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen.
War nach langer Zeit mal wieder in Mainz und habe das Museum besucht. Es war faszinierend.
Wir waren zum Kindergeburtstag hier und den Kindern hat es richtig viel Spaß gemacht.
Gutenberg hat mit seiner Erfindung die Welt verändert, wie sie kein anderer Mensch verändert hat.